liebe Leute, ich weiß nicht, ob ihr das von euch selbst auch kennt, wenn ihr etwas lange Zeit vorbereitet habt und dann kommt eine Situation und ihr müsst alles wieder umwerfen. Und so hatte ich für diese Folge eigentlich schon den passenden Titel parat, und zwar England is coming home. Und dann kam Jude Bellingham 90 plus X und dann kam Harry Kane in der Verlängerung. Und somit, ja, heißt es nun, England ist nicht coming home. Herzlich willkommen zu Folge 70 von Football's Coming Home. Und nach dieser wunderschönen Einleitung begrüße ich den Benny von On the Pitch, der Sportpodcast. Einen wunderschönen guten Abend.
Na, David, long time no see, so heißt es. Sorry.
Ja, das stimmt. Weißt du, was das Witzige ist? Meine Mutter hat mich neulich auch mal darauf angesprochen. Weil sie, liebe Grüße an der Stelle, sie hört ja immer brav meine Podcasts und hat mir dann so gesagt, ach Mensch, der Benny und der David, Mensch, ihr macht jetzt aber viel zu sehr. Aber sie hat es absolut positiv gemeint, also sie hört euch sehr gerne, also insofern.
Na Gott sei Dank.
Ja, schauen wir mal, ob sich
liebe Grüße.
Schauen, ob sich's heute ändert. Nein, glaube ich eher nicht. Wir haben ja auch ein wunderschönes Programm vor uns. Die Achtelfinals sind rum und bevor wir gleich in die Tiefe gehen, so allgemein hatte ich so, wenn man alle Spiele mal zusammennimmt, war ich so ein bisschen enttäuscht. So wahrscheinlich von vielen Ergebnissen, von vielen vermeintlichen Favoriten, die immer noch die größte Kacke auf Erde gespielt haben. Wie ist so dein allgemeines Feeling nach diesen Spielen?
Ja, ich kann nur zustimmen. Also irgendwie hat sich diese Europameisterschaft natürlich längst nicht von der Atmosphäre her und von den Umständen her, sondern von dem, was auf dem Rasen passiert, in den letzten Wochen doch in eine andere Richtung auch ein Stück weit entwickelt. Wenn wir gucken, die ersten Tage verliefen ja grundsätzlich mega geil. Es sind so viele Tore gefallen und es war der perfekte Turnierstart. Jetzt hatten wir gegen Ende auch viele Unentschieden in der Vorrunde erlebt. Und ja, manche Favoriten, die sind jetzt nach dem Achtelfinale, oder der Großteil der Teams hat ja jetzt in diesem Achtelfinale auch nicht unbedingt overperformed, um es vorsichtig zu sagen.
Ja, genau darauf schauen wir jetzt. Und wir beginnen einfach mal ganz chronologisch mit dem ersten Spiel. Die Schweiz gegen Italien. Und man muss ganz klar sagen, Italiener war chancenlos. Die Schweiz haben mit 2-0 gewonnen. Jetzt kein deutliches Ergebnis. Unter anderem ein absolutes Traumtor von Ruben Vargas, der Augsburger Jung, so wie es sein soll. Ich hatte ja tatsächlich, und da übrigens nochmal liebe Grüße an Tim, herzlichen Glückwunsch. Er hat gesagt, die Schweiz kommt weiter. Ich habe mich dazu hinreißen lassen, das zu sagen, dass die Italiener es knapp weiter schaffen, lag ich vollkommen daneben. Also Glückwunsch, lieber Tim. Hast dich also jetzt auch auf fachlicher Ebene für die nächste Folge qualifiziert. Aber nochmal kurz zum Spiel. Also würdest du mir zustimmen, Italiener chancenlos? Ich meine, mehr oder weniger haben sie es ja auch alle nach dem Spiel auch in den Interviews gesagt.
Ja, absolut. Sie waren definitiv chancenlos. Die Schweiz hat mutigen Fußball gespielt, hat ehrlicherweise an diese Partie gegen Deutschland auch angesetzt und hat nochmal eine gute Schippe oben drauf gelegt. Hatte mal so gar keine Angst vor diesem großen Namen Italien. Und dass es dann am Ende ausgerechnet der Augsburger Vargas ist, der mit einem Tor und einer Vorlage der entscheidende Mann ist auf Seiten der Schweiz. Das hätte ich so im Vorhinein auch nicht gedacht. Es war wirklich ein harmloser Auftritt der Italiener wieder. Okay, defensiv sind natürlich auch ein paar Namen ausgefallen, zum Beispiel Califiori und Di Marco sind ja der eine wegen der Gelbsperre, der andere wegen einer Verletzung nicht dabei gewesen, dafür ein El-Sharawi und ein Mancini dabei, gerade El-Sharawi auch ein unglücklicher Auftritt und grundsätzlich, am Ende hat sich das bessere Team bei weitem durchgesetzt und ich muss einfach auch mal meinen Hut ziehen vor Murat Yakin, weil wie der auch runtergeschrieben wurde von der Presse vor dem Turnier, ne, der straft jetzt auf jeden Fall all diesen Leuten Lügen.
Ah, definitiv. Man hat es ja aber auch in der Gruppenphase gesehen. Ich meine, in vielen Spielen hat ja auch schon Donnarumma die Italiener im Spiel gehalten. Also wenn Donnarumma mit Abstand der beste Italiener in diesem Turnier ist, also das sagt sehr viel über den Zustand einer italienischen Mannschaft aus, wenn sie offensichtlich nicht mal die Defensive im Griff haben. Und ich meine, das Weiterkommen war ja auch auf der allerletzten Rille und war ja auch, kann man sagen, ein bisschen glücklich. Von daher, es gab es ja auch oder gibt es in der Heimat auch viele Kritiker, die sagen, der Spalletti-Fußball wäre zu kompliziert. Und irgendwo kann ich ein bisschen was abgewinnen, weil auch da, na klar, ein Drittel, es war nur noch ein Drittel der Europameistermannschaft von damals mit dabei. Aber dennoch, und da werden wir ja zu vielen anderen Mannschaften auch gleich kommen, hatte ich so den Eindruck, Spalletti macht aus dieser italienischen Mannschaft viel zu wenig. Und erst recht, wenn du hast El Shaarawy angesprochen. Ich hatte ihn gar nicht mehr auf dem Schirm. Wo spielt der aktuell eigentlich? Ja.
Oh Gott, der war ja mal komplett von der Bildfläche verschwunden. War der nicht sogar mal irgendwo in einer dubiosen Region? Ja,
der hat doch auch mal zwischendurch.
Der aktuell ist er noch bei Rom sogar.
Ah, das hätte ich jetzt tatsächlich gedacht. Aber der war doch mal ein riesiger, nicht Weltstar, würde ich jetzt nicht sagen, aber doch ein aufstrebender Stern und ist zwischendurch mal komplett in der Versenkung verschwunden.
Der war vor, bevor er zu Rom zurückgegangen ist, hatte er einen kurzen Gastauftritt in China. Ach ja. Gar nicht mitbekommen.
ja, spannend, spannend. Aber das sagt ja eigentlich auch schon alles aus, oder? Wie findest du auch Spallettis Fußball?
Ja, ich finde auch, dass man über weite Strecken, ich verstehe durchaus diesen neuen Typ an Trainer, dazu gehört Spalletti jetzt nicht, aber so ein Typ von Trainer, den haben wir auch im Turnier, so ein Fußballdoktor in gewisser Weise, einer der jungen aufstrebenden Generation, ist ja auch ein Tedesco zum Beispiel bei Belgien. Und was du da von Anfang an siehst, ist, diese Leute, und da würde ich auch ein Spalletti, auch wenn er natürlich nicht in den Schlag Trainer gehört, würde ich ihn trotzdem zuzählen, da gehört schon eine ordentliche Portion Überforderung auch gegenüber der Spieler hinzu. Ne? Ja. Also man kann natürlich Fußball aus jeder theoretischen Richtung versuchen zu denken und jeden Schachzug einzeln in irgendeiner Weise zu berechnen, aber ich weiß nicht, inwiefern dann am Ende auch der Spaß und dadurch dann tatsächlich auch die Kreativität des Einzelnen extrem leidet. Und das ist auch mein Eindruck bei Italien aktuell.
Ja, absolut. Die Bild hat ja, oder der Bild wurde ja ein Bild von der Taktiktafel von Spalletti wohl zugesendet. Ne, keine Ahnung, inwiefern das wirklich so stimmt. Und Taktiktafeln, ich meine, ich glaube, die sehen bei jedem Trainer irgendwie kompliziert aus, aber als ich die gesehen habe, dachte ich mir so, oh, ja, der Fußballdoktor ist da am Werk, vielleicht ein bisschen weniger Doktor, sondern eher ein bisschen Fußball spielen. Also Italien oft total enttäuscht. Ganz überraschend fand ich es auch nicht nach der Vorrunde und auch, du wirst dich erinnern, wir haben ja die EM-Vorschau auch schon zusammen gemacht. Da hatte ich ja die Italiener auch durchaus schon kritisch gesehen. Von daher, aber umso mehr, und das müssen wir auch nochmal hervorheben, wirklich, und du hast es gesagt, Murat Yakin, die Schweiz, wirklich beeindruckend. Das war ein absolut sauberes Spiel, hochverdient. Sind sie jetzt im Viertelfinale? Werden wir nachher auch gleich drauf gucken und unsere Tipps abgeben, was wir denken. Kommen wir mal zum zweiten Spiel. Und zwar, das war das der deutschen Mannschaft gegen Dänemark. Ein 2:0. Ich hatte das wunderschöne Erlebnis, im Stadion sein zu können. Endlich mal ein Grund für einen Bayern-Fan, ins Stadion des BVBs zu fahren, wo zum Glück der BVB nicht spielt. Wo man ja aber auch beeindruckenderweise sagen muss, es ist ja schon ein extrem cooles Stadion und die Stimmung wirklich absolut geil. Da wird wirklich der Support vom Anpfiff weg und am Ende natürlich mit dem glücklichen Ergebnis, das 2:0. Fangen wir vielleicht mal mit den Dänen an und vor allem mit der Kritik an den Unparteiischen, die hinterher hochkam. Wir werden es alle mitbekommen haben, das Tor von Joachim Andersen, was nicht gezählt hat, wo er eine Fußspitze, man muss es ja wirklich sagen, im Abseits gestanden hat und direkt ja im Gegenzug dann das Handspiel von ihm im Strafraum auf der anderen Seite, der dann zum Elfmeter führte und den Kai Havertz dann zum 1:0 verwandelte. Kannst du den Unmut der Dänen irgendwo nachvollziehen? Wobei ich sage, dass beide Entscheidungen rein regeltechnisch halt korrekt sind. Aus meiner Sicht.
Das ist nicht von der Hand zu weisen, dass sie auf dem Papier natürlich absolut korrekt sind. Das würde ich auch auf keinen Fall widersprechen. Es ist eben die Frage, genau, einerseits ist es regelkonform. es handelte sich dabei ja auch wirklich um eine Zentimeterentscheidung. Das war wirklich nichts. Und da müssen wir dann auch wirklich zum Grundgerüst des eigentlichen Fußballs zurückkommen. Wofür wurde denn ein Abseits damals überhaupt eingeführt? Und das natürlich, um einen klaren Vorteil wieder auszumerzen in gewisser Weise, ne? Den natürlich ein Stürmer hat, wenn er sich hinter der Grundlinie der Verteidigung bewegt. Und liegt dieser Vorteil bei diesem einen Zentimeter vor? Das ist natürlich nicht der Fall. Deswegen kann ich natürlich sehr gut den Unmut verstehen, gerade weil wir bei Elfmetern ja auch immer so darauf dann zum Beispiel pochen, dass der VAR nur einschreiten darf, wenn es sich um eine klare Fehlentscheidung handelt. Ja, ich kann den Unmut sehr, sehr gut verstehen, der denen, die hier das Tor aberkannt bekommen haben. Aber trotzdem, es sind eben die aktuellen Regeln. Ich glaube, ja, anders kannst du es nicht argumentieren. Ich weiß auch nicht, wie man sonst lösen soll. Den VAR jetzt wieder abschaffen oder soll man vielleicht Toleranzgrenzen einführen? Aber dann, ich weiß nicht, es läuft alles am Ende auf mehr technischen Fußball und mehr Technik oder mehr Technik, weniger Fußball hinaus. Und das beunruhigt mich auch als Deutscher, der sich natürlich darüber freuen kann, dass wir jetzt im Viertelfinale stehen.
Ja, naja, allein in den Fußbällen sind ja jetzt irgendwelche Chips verbaut, ne? Also es wird immer technologischer und ich meine, es kann natürlich auch wahnsinnige Vorteile bieten, aber klar, ich verstehe die Sorge in der Hinsicht. Ja, ich sag vielleicht auch noch mal was zu dem Thema Abseits, weil es ja wirklich auch mein absolutes Lieblingsthema ist. Wir sind da absolut auf einer Wellenlänge. Ich nenne vielleicht noch mal ein anderes Beispiel. Das habe ich, glaube ich, hier auch schon mehrfach gesagt. Ich kann mich an eine Szene bei Tottenham erinnern, wo Son auch eine Fußspitze im Abseits stand. Er hatte noch 20 Meter zu rennen. Also er hat sich original keinen Vorteil verschafft. Aber du sagst es schon richtig. Wo ziehst du die Grenze? Weil ich meine, wir diskutieren viel über Handspiel, Foul und dies, das, jenes, ne? Und der Abseits ist halt die einzige faktische Entscheidung, die du treffen kannst. Und ich meine, es gab ja schon mal Vorschläge, Toleranzbereich 10, 20 Zentimeter, aber da hast du recht, da wirst du irgendwann irre. Und dann sagst du, okay, 10 Zentimeter ist Toleranzbereich, aber 11 nicht. Das kannst du niemandem erklären. Und ja, es lasst die Abseitsregel, allein schon im Interesse, dass alle anderen Regeln ja ständig auch geändert werden, lasst die Abseitsregel so, wie sie ist. Es ist bitter und umgekehrt hätte ich auch gesagt, ach, so eine Kacke. Also den Ärger der Dänen, ja. Also es ging auch ein Raunen durchs Stadion, als es dann gezeigt wurde. Weil wir dachten, man muss mal genau hinschauen eigentlich erstmal. So wie ja, beim Tennis, wo dann wirklich der Abdruck, ja genau, dann so ein kleines Mini-Bisschen noch auf der Linie ist. So eng war es in der Szene.
Yeah. Ja,
Wahnsinn.
Ja, das, und am Ende regt sich natürlich immer jemand auf bei solchen minimalen Entscheidungen, aber ich glaube, aus genau diesem Grund, auch wenn ich verstehe wirklich jeglichen Frust, aber aus genau diesem Grund muss, glaube ich, die UEFA dann auch bei der Regel tatsächlich sich da nicht von Emotionen einzelner Akteure leiten lassen, sondern ja, jetzt muss es eben auch so durchgezogen werden, wie es umgesetzt wurde. Alles andere würde wirklich gar keinen Sinn ergeben. Ja,
ganz kurz noch zu der Elfmeterszene. Musste geben, Hand ist weit ausgestreckt. Ja. Das
absolut.
Gibt's, glaube ich, keine Diskussion. Was sagst du denn allgemein zum Spiel der deutschen Mannschaft? Sie haben sehr stark begonnen. Viele Experten haben gesagt, die ersten 20 Minuten waren vielleicht die besten des Turniers. Würde ich durchaus auch sagen. Ach, eine Sache würde mich doch noch interessieren, schiedsrichtermäßig. Das Tor von Schlotterbeck, welches nicht gezählt hat, weil ja Kimmich sozusagen den Weg eines Dänen geblockt hat. Pfeif, was denkst du, kann man den zurückpfeifen am Ende? Also der Block, also ich dachte mir so, in der Wiederholung kann man schon machen, so.
Ja, das ist jetzt schwer nachträglich nochmal. Ich habe die Szene jetzt nicht mehr ganz genau im Hinterkopf, aber ich glaube, ja, man kann es definitiv so pfeifen. Da wäre ich jetzt auf jeden Fall bei dir.
Ja. Das Kuriose an der Geschichte war ja, dass im Stadion wir alle dachten, Schlotterbeck hätte beim Kopfball Schmeichel behindert. Das Blocken hast du gar nicht gesehen.
Ja,
und es wurde ulkigerweise, sonst wird ja alles auch über Bildschirm ein paar Minuten später aufgeklärt, das wurde nicht gezeigt, weshalb der Treffer zurückgenommen wurde. Und da waren alle im Glauben, okay, Schlotterbeck hat Schmeichel behindert. Ich habe es erst hinterher in der Zusammenfassung gesehen, dass es diesen Block gab. Ja, da achtest du ja in so einem Spiel dann halt auch nicht drauf. Das war dasselbe wie beim Handspiel. Auf einmal siehst du, der Schiedsrichter geht raus zum Bildschirm, du denkst dir, was war denn jetzt?
Ja.
Also gerade mein Winkel zum Schauen war jetzt auch nicht so super ideal, muss man auch dazu sagen. Aber allgemein zum Spiel der deutschen Mannschaft, den Gedanken hatte ich eben schon mal, 1-2-0. Sagen wir mal so, er kämpft, aber auch sehr viel Luft nach oben. Ich denke nur mal, als Eriksen war das ja, glaube ich, allein auf Manuel Neuer zuläuft und uns allen mal kurz das Herz in die Hose gerutscht ist. Das können wir uns gegen Spanien so nicht erlauben.
Ja, definitiv. Es gab dann auch den ein oder anderen kleineren Aussetzer noch von dem Schlotterbeck, wo ich es aber auch in gewisser Weise nachvollziehen konnte. Der Mann war einfach nicht eingespielt zuvor in diesem Turnier, wurde jetzt dann in gewisser Weise ja auch irgendwie ins kalte Wasser geworfen, nachdem Jonathan Tah ja gelb gesperrt fehlte. Hat den Job aber gut gemacht, alles in allem würde ich sagen. Hat ja auch, muss man auch sagen, das zweite Tor natürlich hervorragend vorgelegt.
Oh ja, dieser Ball.
Mit diesem langen Ball. Das war wirklich ein Zuckerpass, wo man wirklich dachte, okay, wir haben zwar Mats Hummels nicht dabei, aber wir haben da trotzdem wen, der solche Bälle auch spielen kann. Genau, sonst, ich finde auch, also wir dürfen natürlich nicht vergessen, das war kein normales Fußballspiel. Wir hatten eine ziemlich lange Unterbrechung zwischendrin aufgrund des Starkregens. Und gerade allein aus diesem Grund war natürlich keine komplett starke Partie am Stück möglich. Man musste sich wieder neu in die Partie beißen. Der Ball wurde plötzlich schneller und so weiter. Also alles in allem hat man sich durch diese Partie gut durchgesetzt. Es war Gott sei Dank am Ende kein Zittern bis zum Schluss, sondern in der 68. Minute dann das 2-0. Das hat meinem Herz am Ende auch nochmal gut getan. Also es wurde kein Achtelfinale wie beim WM-Titel gegen Algerien. Und ja, gegen Spanien, ich glaube, da sind wir uns einig, da muss auf jeden Fall so oder so trotzdem eine Steigerung her, weil ich habe da so ein bisschen Angst, muss ich sagen.
Oh, ich habe da gehörige Angst vor, tatsächlich. Werden wir vielleicht bei den Tipps nachher nochmal drauf kommen. Kai Havertz in diesem Spiel, ich weiß nicht, wie oft er aufs Tor zugerannt ist und wie oft er den Ball nicht gemacht hat. Hm. Also sind auf der Tribüne wirklich alle verzweifelt. Wen ich auch wieder enttäuschend fand, war Leroy Sané. Jetzt muss man ja dazu sagen, okay, auch Musiala in dem Spiel, auch wenn er das Tor gemacht hat, hatte auch so seine Schwierigkeiten. Florian Wirtz hat mal in diesem Spiel nicht von Anfang an gespielt, was man auch verstehen konnte, weil Musiala und Wirtz wirkten in den letzten Spielen auch jetzt langsam ein bisschen überspielt, so ein bisschen. Aber gerade da hätte ich mir von einem Leroy Sané mehr gewünscht. Und das fand ich schon gegen Schottland, wo ich im Stadion war, wo er mit Abstand der Schlechteste war. Und jetzt hat er mal von Anfang an gespielt und jetzt hat er mich wieder nicht so richtig überzeugt.
Ja, so ist es. Also ich war auch tatsächlich ein bisschen verwirrt, ihn dann in der Startelf gesehen zu haben, weil so rein leistungstechnisch von dem, was er bisher bei diesem Turnier gezeigt hat, ist er schon einer der Namen, die einem am ehesten auf der Minusseite aufgefallen ist. Genau, du hast es eigentlich richtig formuliert. Jetzt wäre mal the moment to shine gewesen in gewisser Weise. Trotzdem hat am Ende ja Musiala-Spiel doch wieder gezeigt. Und Sané ist dann ja wieder eher unglücklich aufgefallen, auch einige Ballverluste wieder dabei gehabt. Ich weiß nicht. Ich bin gerade aktuell kein großer Leroy Sané in der Startelf-Fan.
Nee, das bin ich tatsächlich.
Aber da bin ich wahrscheinlich längst nicht der Einzige.
Nein, leider nicht. Und ich würde mir so sehr wünschen, dass das endlich mal uns allen beweist. So. Und er hat alle Fähigkeiten, aber ja. Da fehlt momentan noch ein bisschen was. Vielleicht schon mal ein kleiner Ausblick aufs Viertelfinale, was halt beeindruckend war. Und das hat Kimmich ja auch gesagt. Die Stimmung wird ja gefühlt von Spiel zu Spiel immer besser und wirklich, wie die Aktionen abgefeiert werden, wie Antonio Rüdiger im Strafraum in höchster Not das Bein da noch rausstellt oder Kimmich da in höchster Not einfach mal den Ball auf die Tribüne kloppt, was ich halt so beeindruckend fand und das kannte ich so von Deutschland überhaupt nicht. In England wird das voll häufig gemacht, sodass auch Zweikampfaktionen, die Leute aus den Satteln gehen und die Faust heben und das war so bei dem Deutschlandspiel so grundsätzlich die, zumindest da, wo ich war, haben die ganzen Deutschen gestanden und bei jeder Abwehraktion, vor allem als es dann hinten raus nochmal richtig intensiv wurde, wurden die abgefeiert, wie da hinten der Strafraum ausgeputzt wurde. Das ist einfach, und das ist eine Sache, wo ich einfach hoffe, dass die gegen Spanien genauso sein wird, einfach diese Atmosphäre mitbringen, die brauchen wir gegen so einen Gegner wie Spanien umso mehr. Solche Aktionen einfach halt auch abzufeiern, nicht nur wenn die geilen Tore fallen, sondern auch dann sowas, wie sie sich auch gegenseitig pushen auf dem Platz, wie Rüdiger und Neuer bei geilen Aktionen, wie die sich alle sozusagen so ein bisschen hochpushen. Das lässt mich hoffen und das müssen sie sich beibehalten.
Ja, definitiv. Also das ist ja auch was sich jetzt im Laufe des Turniers entwickelt hat, was mich echt positiv stimmen lässt, dass man wieder in gewisser Weise ein Gefühl gegenüber der Nationalmannschaft aufbauen konnte. Ne? Ich meine, die letzten Jahre, die waren nicht leicht. Das waren zig Turniere jetzt in Folge, die absolut keinen Spaß gemacht haben. Und wir alle haben es gemerkt von der Länderspielpause, auch von der wichtigen Länderspielpause, wenn da mal wichtige Spiele anstanden, niemand hat sich dafür interessiert. Niemand hatte Bock darauf, auf die Nationalmannschaft. Und da hat sich, egal wie jetzt dieses Viertelfinale gegen Spanien am Ende ausgeht, glaube ich, doch auch schon so etwas entwickelt hier im Land, dass man sich gerade aktuell doch mit der Nationalmannschaft ganz gut identifizieren kann, dass sie kämpfen, dass sie guten Fußball auch präsentieren über weite Strecken. Und noch dazu dann natürlich, dass das Turnier im eigenen Land stattfindet. Das ist natürlich insgesamt eigentlich, es sind verschiedene Faktoren, die dazu führen, dass wir hoffentlich in den nächsten Jahren auch vielleicht nochmal mit einem anderen Blick langfristig auf die Nationalmannschaft blicken. Der Anfang ist jedenfalls vielleicht gemacht. Ja. Aber vielleicht ist auch viel Romantisieren gerade drin, ich weiß
Nein,
nicht.
Nein, aber dieses Romantisieren verstehe ich und ich bin ja auch gerade voll auf diesem Trip, sonst würde ich auch nicht, und die beiden Spiele waren nicht billig, sonst würde man nicht so viel Geld für die Nationalmannschaft ausgeben, wenn es einem nicht momentan was geben würde. Und wir sehen ja Public Viewing, die Fanzonen sind voll. Also, besser geht's doch gar nicht. Und am Ende, wenn alle noch wunderschön Major Tom zusammen singen, das ist doch einfach wunderbar. Was ich auch beeindruckend fand, übrigens die Wetterunterbrechung mit dem Gewitter, hatte ich auch noch nie im Stadion, war für mich eine Premiere in der Hinsicht. Und was ich halt auch geil fand, und es trägt ja auch zu dieser Stimmung bei, als dann im strömenden Regen alle anfingen zu singen, oh, wie ist das schön, sowas hat man lange nicht gesehen. Auch lustig, wie man so eine Pause dann mit einem Stück Humor überbrückt. Und was gab's noch? Ach ja, ein SEK-Einsatz über einen Fan, der ein bisschen lebensmüde war und auf dem Dortmunder Stadiondach umherturnte, ja. Was ich auch erst hinterher gesehen habe. Was aber auch lustig war, weil nach der Gewitterunterbrechung kamen ja die Spieler wieder raus, haben sich warm gemacht, aber sie haben nicht sofort weitergespielt, sondern da hat Michael Oliver, war das ja, glaube ich, der Schiedsrichter mit den beiden Kapitänen, die haben immer so in den Himmel geguckt. Und alle Zuschauer dachten, die gucken noch wegen des Unwetters, weil in der Ferne hat man es auch noch blitzen sehen und so. Und da dachte ich, oh nein, jetzt gehen die gleich wieder rein. Und dann erst hinterher habe ich gelesen, dass die nach oben geguckt haben, weil der Schiedsrichter gesagt hat, da ist gerade jemand auf dem Dach unterwegs. Also da muss man vielleicht auch noch als abschließenden Satz dazu, also wir hatten jetzt ja schon, dass ein YouTuber sich als Albert verkleidet hat und sich bei einer Eröffnungszeremonie. Ja. Danach dachte man, man hätte die Sicherheitsvorkehrungen massiv erhöht. Hat so semi-funktioniert in dem Fall, würde ich mal sagen.
Angeblich war das ja auch nicht das erste Mal, dass der Typ da irgendwie da oben drauf geklettert ist. Das habe ich auch irgendwo gelesen. Also ja, spannend, dass bei allen Sicherheitsvorkehrungen trotzdem solche Sachen en masse passieren können. Ne? Also ja, auch das begleitet uns gerade durch die.
Also nochmal für alle, die es nicht mitbekommen haben: Der hatte jetzt nichts Schlimmes vor, obwohl der hatte schon Schlimmes vor. Der war halt, wie nennt man diese Leute, die ohne Sicherung irgendwo hochklettern und dann coole Fotos machen.
Oh Gott, keine
Ahnung. Da gibt's so eine spezielle Gruppe, aber ihr wisst, es gibt, die sieht man häufiger auf Instagram, wo man sich so denkt, Leute, geile Bilder, aber warum setzt ihr euer Leben aufs Spiel? Aber gut, gehen wir mal weiter zum besagten Spiel, womit ich diese Folge eingeleitet habe, mit England gegen die Slowakei. Und ich glaube, wir lieben einfach erstmal den Spieler und auch diesen Namen Ivan Schranz, der die Slowaken zunächst in Führung gebracht hatte. Und sie haben wirklich lange durchgehalten. Und dann in der Nachspielzeit Bellingham mit einem absurden Tor, Fallrückzieher zum 1:1, was ich geil fand, die ganzen Videos zu sehen von den Fans, die schon vor der Arena auf Schalke standen und alle schon traurig nach Hause gingen und dann hörten sie auf einmal Jubel und da hat alle England, England und alle wieder zurück ins Stadion standen. Und dann Harry Kane, der die Verlängerung quasi mit dem Tor eröffnete, am Ende ein 2:1, also nach Verlängerung. Trotzdem hat der Fußball, würde ich mal sagen, ein bisschen verloren nach diesem Spiel, würde ich mal sagen. Denn die Engländer, und das hat mich wenig gewundert, dass sie, warum sollten sie nach so einer schlechten Vorrunde auf einmal ein besseres Achtelfinale spielen? Aber sie haben es am Ende gerissen. Was sind deine Gedanken dazu? Ich war wie immer schwer enttäuscht und auch in gewisser Hinsicht fußballerisch angewidert.
Fußballerisch war ich definitiv auch angewidert. Ich habe auch tatsächlich mich mit dem Gedanken eigentlich erfreut, dass Southgate nach diesem 0:1 entlassen wird von England. Und dann kam eben dieses späte Tor. Ne? Ich glaube, es war ja die 5. Minute der Nachspielzeit. Und dann drehte sich plötzlich alles in meinem Kopf und ich sagte, ja, okay, jetzt machen es die Engländer halt doch irgendwie. Und so, wenn sie jetzt ins Viertelfinale kommen, ich weiß nicht, dann können sie auch Southgate wieder nicht entlassen. Also irgendwie tut sich England vielleicht auch mit diesem Viertelfinale nicht wirklich langfristig was Gutes, weil erstens glaube ich nicht, dass es darüber hinausgeht. Das kann ich vielleicht schon mal vorwegnehmen. Und naja, zweitens glaube ich, dass es der englischen Nationalmannschaft mit einem Marktwert von 1,78 Milliarden ganz gut tun würde, einen Trainer auf der Bank sitzen zu haben, der ja, sie Fußball spielen lässt. Und genau das passiert eben unter Southgate nicht. Das ist wirklich, naja, der kleinste gemeinsame Vielfache der Sicherheit, den man irgendwie in einem Spiel durchsetzen kann. Das ist auch ergebnistechnisch in den letzten Jahren sehr erfolgreich passiert. Aber, also spielerisch bleibt da so viel auf der Strecke und ich glaube, also die Begeisterung, die können doch die Engländer so aktuell trotzdem nicht entfachen, auch wenn sie gerade im Viertelfinale stehen.
Nein, mit Sicherheit nicht. Und es ist ja eigentlich unfassbar. Ich nenne mal das Beispiel Phil Foden. Also Pep Guardiola kam ja vor lauter Staunen über diesen Spieler nicht in den Schlaf und bei England, ach herrje, ist ein vollkommen anderer Spieler. Aber du siehst halt zum Beispiel dann auch in der Verteidigung, zum Beispiel auch in diesem Spiel Mark Gay. Also alle sagen immer, England hat so einen krassen Kader. Ich habe es in der EM-Vorschau gesagt, der erste Anzug ist stark. Aber dahinter sind viele Spieler, wo du nicht weißt, was du von denen kriegst auf internationaler Ebene. Und das merkt man jetzt ganz krass. Und aber es reicht am Ende des Tages. Und normalerweise sage ich ja auch, ne, bis ganz nach vorne kann es nicht reichen. Aber wir werden ja gleich zu Frankreich und Portugal auch noch kommen. Ich sag dazu nichts mehr, weil ich befürchte wirklich das Schlimmste. Gerade wenn wir das Spiel Deutschland gegen Spanien haben, die mit Abstand momentan die besten Mannschaften sind und einer wird auf jeden Fall gehen, ist das... habe ich die größten Befürchtungen, dass wir einen Europameister erleben werden. Der ist möglicherweise, es sei denn, er steigert sich jetzt noch fundamental, der ist aber nicht verdient, Europameister zu sein. Was sagst du zu der Sache mit Jude Bellingham? Es wird ja gegen ihn ermittelt. Übrigens, lustigerweise, er war gestern in Erfurt unterwegs, in einem Café, blieb aber wohl nicht so lange unerkannt und dann musste er wohl von der Polizei zu seinem Auto begleitet werden, weil dann offensichtlich ein paar zu viele Menschen kamen. Aber vielleicht kann er ja bald mehr Zeit im Café verbringen, weil die UEFA gerade ermittelt. Er hat bei seinem Torschuss sich an die Hand geküsst und dann in seinen, sagen wir mal, Schritt gefasst. Bellingham meinte hinterher, das sei so ein Insider-Witz. Also, ich habe zwar keine Ahnung, was jetzt daran witzig sein soll oder so. Also Bellingham ist wirklich, und da wurde ja auch Per Mertesacker, Christoph Kramer haben ja sehr angeregt darüber diskutiert und so. Es ist so ein geiler Spieler, wenn er da nicht so eine komischen Aktion immer machen würde. Und das hast du bei Dortmund auch gemerkt, was ich auch damals immer gesagt habe, ist es eigentlich total schlimm, dass er in Dortmund Führungsspieler ist, weil er ist ein begnadeter Spieler, aber man müsste ihm ein gewisses Benehmen, eine gewisse Disziplin manchmal noch beibringen. Und ich glaube, dass dieser ganze Hype um ihn, das tut ihm nicht gut und man sieht es genau in diesen Aktionen. Das finde ich so unfassbar schade.
Ja, da kommt eben viel zusammen, ne? Er ist eben, das dürfen wir halt nicht vergessen, ich bin auch erst 22, absolut. Aber er ist eben auch erst 21
aber
Jahre alt.
Aber du fasst ihn nicht
und,
in den Schritt.
Mit diesem
wahrscheinlich.
Ich fasse mir nicht in den Schritt. nee, wahrscheinlich nicht. Ich habe natürlich, aber bin aber auch noch nicht so millionenschwer und bin in diesen, naja, habe die letzten Jahre so verbracht wie er. Aber ja, ich glaube, die Geste war ja sogar in Richtung der Bank der Slowaken.
Das hat er ja abgestritten. Also da, deswegen es.
Ja, aber das war relativ offensichtlich. Ne? Und ja, es ist unschön. Es passt in gewisser Weise ins Bild. Es ist ja auch nicht das erste Mal, dass er jetzt unangenehm aufgefallen ist mit einer Aktion. Und ja, ich hoffe, er reift jetzt vielleicht auch dadurch, durch diesen Gegenwind, den er dadurch natürlich gerade auch vor allem aus den Medien bekommt. Weil ja, es war schon sehr unangenehm.
Ich hoffe, es haben nicht so viele Kinder zugeguckt um die Uhrzeit. Übrigens muss ich mich entschuldigen, ich habe keine Ahnung, die Nachbarn scheinen hier der Meinung zu sein, gerade bohren zu müssen. Ich hoffe, das hört man hier nicht. Wenn nicht, entschuldige ich mich dafür.
Noch habe ich nichts
okay,
gehört.
Okay, dann ist ja gut. Das kommt auch immer nur so stückhaft, nicht so durchgehend. Also schauen wir mal, ich hoffe, es ist nicht drauf. Gucken wir mal. Von nicht schön spielenden Engländern zu erschreckend gut spielenden Spaniern, die nur mal kurz gezittert haben, nämlich die Georgier gingen in Führung durch ein Eigentor der Spanier, wobei mir erst recht nach diesem Tor klar war, also jetzt werden die Spanier wirklich alles aufs Tablett holen und den Georgiern in absehbarer Zeit wirklich mal zeigen, wo der Hase läuft. Am Ende ein 4:1. Vielleicht wollen wir mit den Georgiern erstmal anfangen. Respekt, wie sie dieses Turnier gestaltet haben und ja, ich will nicht sagen, lange Zeit das Spiel offen gehalten haben, aber sie haben das Bestmögliche gemacht und ich glaube, ein Tor gegen Spanien zu erzwingen, sagen wir mal, das ist ja absolut ehrenwert.
Ja, absolut. Also das 1:4, das dürfen wir hier auf keinen Fall zu gering bewerten, weil das Turnier einfach historisch für das kleine süße osteuropäische Land ist. Also vor dem Turnier, wir haben ja auch ihnen ehrlicherweise nicht viel zugetraut. Wir wussten, dass sie einzelne Spieler haben, die natürlich besonders herausgestochen sind oder herausstechen, auch vom Marktwert und von Vereinen her, wo sie spielen. Aber ja, wir haben diesem Kader nicht viel zugetraut und trotzdem haben sie es tatsächlich in dieses Achtelfinale geschafft. Das auch ja in einer Gruppe, die gar nicht leicht war, ne? Mit drei Teams, die allesamt auch ins Achtelfinale hätten einziehen können. Da 4 Punkte zu holen gegen Tschechien, Türkei und die Portugiesen, das war auf jeden Fall aller Ehren wert. Und ja, was bleibt? Auf jeden Fall ein absoluter Teufelskerl zwischen den Pfosten, würde ich sagen.
Oh, ja.
Das bleibt auf jeden Fall, trotz der 4 Gegentore jetzt im Achtelfinale. Und einfach ja ein geiler Teamspirit, der, glaube ich, auch ein Land, in dem es gerade politisch nicht ganz so einfach ist, auch echt nochmal mitgezogen hat. Und allein deswegen, ja, vielleicht auch, noch ist es zu früh, um zu sagen, die Story der Europameisterschaft, aber auf jeden Fall eine der größten und tollsten.
Es kommt definitiv am Ende der EM nochmal auf wieder Vorlage. Bin ich sehr gespannt. Ein Wort zu den Spaniern, die unser nächster Gegner sein werden. Ich glaube, da haben wir alle ein Stück weit schwer geschluckt. Ich bin da so ein bisschen im Zwiespalt, weil auf der einen Seite natürlich mir glatt die Spanier zu glorifiziert irgendwie werden. Weißt du, du hast nach den Spielen so, oh, wir haben die geilsten Spieler und so, da dachte ich mir so, wow. Auf der einen Seite selbstbewusst und sie haben auch nicht ganz Unrecht, aber auf der anderen Seite auch schon ein bisschen arrogant und ich hoffe, dass wir den kleinen Frechen mal ordentlich den Bürzel versohlen werden, das sage ich jetzt mal. Ihr versteht, wie ich es meine. Aber was sagst du dazu? Ist es eher Überheblichkeit oder müssen wir uns wohl oder übel damit abfinden, dass wir, so wirkt es ja so ein bisschen, doch eher so gar nicht der Favorit sind?
Ja, es ist schon ein Stück Überheblichkeit, aber man kann sich's ja erlauben. Ich meine, man geht ohne Gegentor und 9 Punkten aus der Vorrunde in einer Gruppe, wo Italien und Kroatien auch drin waren, unter anderem. Man schlägt dann das Achtelfinale. Okay, man kann sagen, es ist nur in Anführungszeichen Georgien, aber auch deutlich. Wieder 4 Tore auf der Habenseite. Und ja, bei Deutschland haben wir auch eher Positives, aber durchaus haben wir auch schon Strecken erlebt, wo wir wirklich sagten, oh, das wird verdammt schwer, wenn dann wirklich mal ein großer Gegner kommt. Und der große Gegner, der kommt jetzt eben in diesem Viertelfinale mit Spanien. Ich würde schon sagen, sie sind der Favorit, aber ich weiß nicht, das muss nicht unbedingt was Schlechtes sein für das deutsche Team, weil ich glaube, damit kommt man in der aktuellen Situation sowieso ganz gut klar. Auch vor dem Turnier hat, ich glaube, wenige haben jetzt wirklich gesagt, Deutschland spielt um den Titel mit, gerade aufgrund der letzten Turniere. Dementsprechend, ich glaube, diese Rolle tut uns auch gut, in diesem gesamten Turnierverlauf sie weiter mit uns rumzuführen. Und es wird eine enge Partie. Aber ja, es wird, glaube ich, für den einen oder anderen Schocker auch gesorgt sein.
Ja, ja. Ich das wird ein sehr spannender Abend und stell schon mal reichlich Alkohol kalt. Für egal welchen Fall der eintreten wird. Ein lieber Aufruf an alle Stuttgarter, unterstützt unsere Mannschaft bis zum geht nicht mehr. Sie werden es auf jeden Fall brauchen gegen diese Spanier. Frankreich gegen Belgien, so ein bisschen das Spiel Not gegen Elend, und dementsprechend ausgegangen ist es auch. 1-0 für die Franzosen. Warum sollten sie mal mehr als ein Tor schießen, was sie wohlgemerkt natürlich nicht selber geschossen haben, sondern Jan Vertonghen.
So.
Wie es schon immer war in dieser EM. Fangen wir mal an mit den Belgiern, die in der zweiten Hälfte durchaus die besseren Chancen hatten, aber nie so richtig den Durchbruch geschafft haben. Und es wächst auch so ein bisschen jetzt die Kritik an Domenico Tedesco. Castells hat die Taktik in Anführungszeichen mal vorsichtig als zurückhaltend formuliert. Durchaus belgische Experten haben da durchaus noch drastischer drauf reagiert. Wie siehst du das? Also er wird ja wohl bleiben, was ich so in den letzten Medienberichten so gelesen habe. Allerdings muss ich auch sagen, also das Spiel der Belgier war absolut nicht sehenswert. Und Tedesco kam an vielen Stellen auch rum wie eine Mimose. Also ich denke mal, war das das letzte Gruppenspiel, wo er sich über die späte Anreise beschwert hat und dass sie nicht viel Zeit hatten zum Aufwärmen? Und
ja.
Ich dachte, Alter, bringt dem Mann bitte ein Taschentuch. Das ist ja wirklich unerträglich. Ich meine, jetzt hast du ihn ja häufig auf Schalke erlebt. Würdest du dieser Kritik zustimmen oder sollte man in Belgien über seine Position nachdenken? Weil der Start war ja eigentlich das, was er am Anfang initiiert hat. Es ist ja gut angelaufen eigentlich. Aber jetzt, die EM, hat vieles wieder aus den Angeln gehoben. So.
Ja, ich kann's in gewisser Weise nachvollziehen. Ich erinnere mich natürlich auch noch gleichzeitig positiv und negativ an die Vizemeistersaison. War das zu 18, 19? Kann sein.
Wahnsinn. Ja, ich glaube schon.
Kann ungefähr sein, jedenfalls. Das war ja auch eine Saison, die geprägt war von vielen 1-0 Siegen, von bloß nicht zu viel riskieren, und das ging eben eine Saison lang auch tatsächlich gut. Da muss aber auch einiges natürlich dafür stimmen und auch das Spielglück dabei sein. Das war in der Saison auf der Habenseite. Bei so einem Turnier, wie ich schon vorhin gesagt habe, ein Southgate hat damit ja auch schon Erfolge gehabt bei solchen Europa- und Weltmeisterschaften. Das ist oft nicht der schlechteste Weg, wenn du gute Resultate willst, weil wenn du natürlich offen frei gibst, sage ich mal, dann kann es natürlich relativ schnell auch zu gefährlichen Kontern kommen. Aber es ist wirklich sehr uninspirierter Fußball. Man hat so viele große Namen, aber keiner dieser Namen ist jetzt irgendwie mal positiv hervorgestochen. Ein Kevin De Bruyne, wenn nicht mal der tatsächlich für einen guten Pass oder so etwas mal zuständig sein kann, der dann auch zu einem Tor führt. Das ist doch auch eine Offenbarung. Ein Lukaku, der das Kapitänsamt ist, Kapitän, glaube ich, ne?
Tatsächlich.
Oder?
Ist Lukaku Kapitän? War nicht De Bruyne Kapitän?
Ich habe so verstanden, dass er... Okay.
Ist mir gar nicht aufgefallen. Vergiss es. Belgien Kapitän. Nee, De Bruyne.
Okay, vergiss es.
Alles gut.
Aber trotzdem, ein Lukaku, der trotzdem natürlich einer der größten Namen im Kader ist, aber ich war wirklich erschrocken bisher von dieser Person im Turnierverlauf, wie viel er allein in der Gruppenphase schon liegen lassen hat. Also da kommt persönliches Spielpech hinzu, da kommt Uninspiriertheit dazu und eine große Portion Vorsicht, die dann eben zu so etwas führt. Und das gegen Franzosen, die auch nicht wirklich inspirierenden Fußball gespielt haben, ne?
Nee, das ist eine super Überleitung. Ich meine, es war ja klar, also für mich war das Endlevel der fußballerischen Magerkost wirklich erreicht, als dann auch noch Kolo Muani den entscheidenden Treffer initiierte. Also, ja, ja. Da dachte ich wirklich, mein Gott, jetzt geht die Welt gerade unter. Vor allem, weißt du, wir drehen uns bei der Diskussion so im Kreis. Weißt du, wir sagen wirklich, wir könnten jetzt das, was wir aus der EM-Vorschau besprochen haben, wir könnten das, was wir aus der Vorrunde besprochen haben, wir könnten das 1:1 wieder auf dieses Spiel legen. Nämlich, dass diese Franzosen nichts aus ihren Möglichkeiten machen. Es wird nur Mbappé gesucht, er kann aber vielleicht auch nicht immer alles und am Ende ist Frankreich trotzdem weiter. Weißt du, das ist ja das Ulkige. Weißt du, wir diskutieren, kritisieren bis zum Abwinken, aber die Mannschaften sind halt weiter. Am Ende zählt das Ergebnis.
Ja, so ist es. Und man kann nur hoffen, dass es, wenn es dann zu einem Duell kommt jetzt mal, wo Top-Teams drin sind, zwei Top-Teams aufeinandertreffen, dass wir dann nicht zwei vorsichtige, wir stellen den Fußball ein, Teams sich gegenüberstehen, sondern dass dann auch tatsächlich mal es vielleicht in einer Partie kracht, weil die K.O.-Runde, ich sag's mal vorsichtig, kann wirklich nur besser werden.
Ich hoffe.
Und wir können gerne den Übergang zur nächsten Partie machen, weil wir regen uns wieder nur auf.
Du meinst Portugal gegen Slowenien, am Ende ein 3:0
richtig.
Im Meterschießen. Vor allem dachte ich mir wirklich in diesem Spiel, so, heute ist der Tag. Heute ist der Tag, wo ein vermeintlicher Favorit dafür bestraft wird, dass sie weiter den größten Dreck auf Erden spielen. Und was passiert? Es passiert natürlich nicht. Wir fangen mal mit Slowenien an. Muss man wirklich mal loben. Aber wenn natürlich ein Benjamin Šeško auch wirklich zwei riesige Möglichkeiten liegen lässt, wo er quasi allein aufs Tor zuläuft, was willst du da machen? Was willst du machen? Und man muss ja auch wirklich sagen, die Elfmeter waren auch wirklich super schlecht geschossen. Und ich dachte noch vor dem Elfmeterschießen so, boah, Jan Oblak, ne? Ich meine, hat ja auch Elfmeter von Ronaldo gehalten, weißt du, der kann ein paar Dinger rausholen. Keine Ahnung, wie gut Diogo Costa ist. Erst recht im Elfmeterschießen hatte ich keinen Plan. Und danach dachte ich mir so, oh, hätte ich ihn mal besser nicht kennengelernt. Auch wenn die Elfmeter nicht gut geschossen waren, aber musste ja trotzdem in die richtige Ecke springen, natürlich. Trotzdem, Slowenien, kann man den Vorwurf machen, eigentlich nicht. Elfmeterschießen ist halt, eine Nervensache.
Ja, Elfmeterschießen, da kann man ihnen sowieso nicht so viel vorwerfen. Das ist immer auch ein bisschen Lotterie natürlich, dass da natürlich kein einziger Elfmeter reingeht. Das ist dann natürlich auch besonders bitter. Aber umso geiler für Diogo Costa, der da ja wirklich einen richtig guten Job hinten raus gemacht hat, zwischen den Pfosten. Ja, sonst, ja, die Slowenen sind natürlich auch technisch, ich sag mal, offensiv besonders limitiert. Natürlich ist hampelt dann ein Šeško da rum, aber ja, du hast schon richtig gesagt, die Chancen, die er bekommen hat, die konnte er auch nicht nutzen. Aber gegenüber die portugiesische Nationalmannschaft, ja, das war ja auch so eine, sie haben auch enttäuscht auf ganzer Linie, kaum eine Idee gehabt, um diese Slowenen hier zu knacken. Trotz ja einer Offensive, die ja wirklich von Namen her ganz stabil geprägt ist, von denen man viel mehr erwarten konnte. Wie gesagt, ich blöder Typ hab Portugal übrigens als Sieger der Europameisterschaft getippt. Nach dieser Partie habe ich erneut einen Tobsuchtsanfall bekommen. ich habe auf eine Außenseite getippt tatsächlich. Ich habe erst zwischen Spanien und Portugal.
Na gut, ich habe Frankreich getippt. Ja, also egal. So gesehen, nach jetzigem Stand war das auch nicht die beste Wahl.
Aber beide Teams sind immerhin noch im Turnierverlauf
dabei. Ja, obwohl
wir
uns das nicht wünschen, ne? So gesehen.
Ja. Ja, die Frage ist, welche Teams wünscht man sich denn jetzt im Viertelfinale? Also wünscht man sich Belgien im Viertelfinale statt Frankreich? Nein.
Ja,
wünscht man sich Slowenien im Viertelfinale statt Portugal? Nein.
Auch wieder wahr. Was dachtest du, als Ronaldo in der 105. Minute in der Verlängerung den Elfmeter verschossen hat? Es gab ja so zwei Denkweisen. Marcel Reif hat gesagt, für ihn spielte sich quasi die komplette Karriere von Ronaldo vor seinem geistigen Auge ab. Also so sinngemäß, hier wird das Ende für ihn sein und hier wird zumindest die Nationalmannschaftskarriere ein Ende finden. So, ich dachte genau das Gegenteil. Ich dachte mir nach dem Elfmeter, nachdem ich ausgiebig gejubelt hatte, dass er den verschossen hat, dachte ich mir so, wenn es in Elfmeterschießen geht, Ronaldo wird nochmal antreten, Ronaldo wird den reinmachen und Portugal wird im Elfmeterschießen weiterkommen. Da war ich mir hundertprozentig sicher, dass es so kommen wird. Und so ist es leider gekommen. Aber was dachtest du dir?
Also, ich stand tatsächlich auch vor dem Konflikt im Kopf. So, entweder er wird jetzt wirklich die tragische Figur einer absoluten Legende, die nicht nur in den letzten Jahren in einem Land kicken wird, wo es ja armseliger vom Fußball nicht sein könnte, sondern dass er auch noch eine glorreiche Nationalmannschaftskarriere, er hat seine Nation zum Europameisterschaftstitel geführt, er hat seine Nation angeführt, etwas bessere Zeiten zu haben. Und das alles dann auf diesem Elfmeter hätte natürlich ja doch wieder ein bitteres Ende vielleicht sein können. Aber ja, es war ja generell so eine tragische Situation. Ich meine, die Tränen hier von Ronaldo haben wir zum Beispiel noch gar nicht erwähnt dann. Das war vom Elfmeterschießen war das, ne?
Ja.
Genau.
Beziehungsweise also kurz nachdem er auch Bilder verschossen dann, hatte, ja.
Genau, kurz nachdem er verschossen hat, das war dann ja nur ein paar Minuten später, wo dann auch die Dämme brechen und er zu seiner Mutter da hochblickt, die da wohl auch geheult hat. Und ach, da ist so viel. Also, was wäre passiert jetzt wirklich, wenn Portugal hier rausgegangen wäre, ne? Also, ja, das ging mir da auch so ein bisschen durch den Kopf. Und ich kann Marcel Reifs Gedanken da nachvollziehen, in gewisser Weise.
Zugegeben, die Elfmeter waren alle stark geschossen. Und übrigens auch von von Ronaldo. Also wenn er den nicht so schießt, dann hat Oblak den wahrscheinlich auch wieder. Ist auch immer so super interessant, weil ich mir so dachte, okay, Ronaldo, er tritt jetzt nochmal gegen Oblak an. Und das ist ja wirklich so ein interessantes Spiel, wo ich auch gerne mal einen Torhüter oder mal einen Fußballspieler fragen würde, wie das ist. Weißt du, schießt du jetzt wieder in dieselbe Ecke? Schießt du in die andere Ecke? Was denkt sich der Torhüter? Wird er jetzt wieder in dieselbe Ecke schießen oder schießt er in die andere? Schießt er vielleicht sogar in die Mitte? Also das ist ja, so viele Gedanken schwirren einem durch den Kopf, aber das ist wahrscheinlich dann wiederum auch die Weltklasse, man muss es anerkennen, eines Cristiano Ronaldos, der dann sagt, auch wenn er danach erstmal einen emotionalen Ausbruch hat und man dachte, okay, eine große Karriere ist jetzt vorbei, aber dass er sagt und diese Weltklasse-Mentalität hat, ja, scheiße, gut, schieße ich andere Ecke, jetzt schieße ich einen Straf, kann er nicht rankommen. Also, das muss man ihm ja auch zugestehen. Ja.
Absolut. Also, dass er Elfmeterschießen kann, das wissen wir natürlich auch. Also Elfmeterschießen ist natürlich immer ein wahnsinniges Psychospielchen. Und da kann man wirklich weder den Torhüter noch den Schützen gering schätzen, weil das eine Wahnsinnsfokus benötigt. Torhüter, da gibt's natürlich auch sensationelle, keine Ahnung, so ein Jens Lehmann, der auch beim einen oder anderen Elfmeterschießen ja wirklich ein Tier war. Das ist einfach jedes Mal wieder was Besonderes. Und da hat er erneut gezeigt, wenn es wirklich drauf ankommt, dann kann er auch da sein. Und ich glaube, er hat danach auch erstmal ganz tief durchgeatmet, dass es dann Gott sei Dank noch gereicht hat.
Ja. Und die Portugiesen haben danach definitiv alle einmal tief durchgeatmet und stehen jetzt im Viertelfinale. Deswegen machen wir noch schnell die letzten zwei Spiele. Rumänien gegen Niederlande, das können wir ein bisschen schneller abfrühstücken. Die Niederlande haben sich endlich mal befleißigt, relativ ordentlichen Fußball zu spielen, auch wenn sie, weiß ich nicht, wie viele Torchancen man gegeben hat, konntest du ja irgendwann nicht mehr zählen, so viele waren es. Am Ende trotzdem ein relativ souveränes 0-3. Besonders überragend Cody Gakpo und Daniel Malen auch mit zwei Treffern. Ja. Die Rumänen, Respekt, sie haben stark angefangen, aber nach dem Rückstand war der Stecker so ein bisschen gezogen. Kriegen auf jeden Fall viele Sympathiepunkte. Ich habe sie ja auch beim ersten Spiel gegen die Ukraine in München gesehen. Haben sich sehr nett verabschiedet, haben nicht nur die Kabine in der Allianz Arena Pico Bello hinterlassen, sondern auch einen kleinen Dankesbrief hinterlassen, dass sie sich hier, ich zitiere, glaube ich, haben sie so geschrieben, wie zu Hause gefühlt haben, ein Stück weit. Vielen Dank an der Stelle. Schön, dass ihr da wart. Blöd, dass es jetzt so zu Ende gegangen ist. Was sagst du zu diesem Spiel? Ja. Das erste Spiel, wo die Niederlande eigentlich vollends überzeugt haben.
Definitiv, das stimmt. Das hat mich auch etwas überrascht. Ich habe auch gedacht, das könnte eine zähe Partie werden. Gerade weil die Rumänen, glaube ich, auch defensiv auch Partien hatten in diesem Turnier, wo es sehr gut aussah. Da kann man sicherlich auch die Niederländer mal ärgern. Aber das war wirklich stabil. Du hast schon gesagt, gerade Gakpo, der da, oder wie Lothar Matthäus sagen würde, Gakpo, der da auf jeden Fall auch als Kreativfigur da vorne einen richtig guten Job gemacht hat. Malen mit einem Doppelpack auch, ja, eine tolle Geschichte für ihn. Aber genau, du hast es schon richtig gesagt. Es waren anfangs mutige Rumänen, die dann halt nach dem 1-0, hat es ja dann auch doch noch eine Weile gedauert bis zum zweiten, ne? Das lief ja die anderen beiden Tore dann ja echt erst in den letzten 10 Minuten der Partie. Das heißt, ja, sie haben es doch lange spannend gehalten. Das muss man, glaube ich, auch hier nochmal hoch anrechnen, obwohl es am Ende 3-0 ausgeht. Ins Achtelfinale gekommen. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Turnier, was sie sich gut in Erinnerung behalten werden.
Jo, definitiv. Und auch ein Turnier, was in Erinnerung bleiben wird, ist für die Türkei, die jetzt endlich mal wieder das Viertelfinale erreicht hat. Mit einem 1-2 gegen Österreich. Erstmal an der Stelle, es wäre sehr schön, liebe Grüße an Magenta TV. Ich habe direkt das erste Tor verpasst, weil eurer Kack-Server abgeschmiert ist. Und wie ich gelesen habe, war ich nicht der Einzige, der dieses Problem hatte. Liebe Grüße, beim nächsten Mal bitte mal. Man bezahlt Geld dafür, wenn es schon nicht im Free-TV läuft. Mhm. Wäre ganz nett. Ich hoffe, ein Thema bei Screentime-Sport. Liebe Grüße an die Kollegen David Bücker und Luca Storms. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass das nicht besprochen wird. Aber zum Spiel. Es war ein Spiel der Standardtore, muss man sagen. Demiral mit 2 Kopfbällen, Gregoritsch, der zwischendurch den Anschluss herstellte. Wie bitter ist es vielleicht erstmal für die Österreicher? Also gerade am Ende Torschussverhältnis 21-6, diese riesige Chance kurz vor Schluss, wo Günok diese Parade war, ist ein Anwärter auf die Parade des Turniers. Und man hat es ja wirklich die Enttäuschung bei den Österreichern rausgehört. Also das hätte ich nicht gedacht, dass sie das verlieren. Erst recht nach einem eigentlich sehr guten Spiel. Aber sie haben halt zweimal die Ecken sehr blöd verteidigt. Waren ja eigentlich sehr ähnliche gegen 2 Tore.
Ja, definitiv. Das ist ja irgendwie dann auch wieder eine Offenbarung, dass ausgerechnet ein Innenverteidiger einen Doppelpack schnürt. Da hatte er, glaube ich, sogar noch eine relativ stabile Chance, glaube ich, relativ früh noch das 1-0 zu machen, wo er dann noch dran scheiterte. Also ja, war spannend zu sehen. Auch gerade bei den Türken hat es mich etwas überrascht. Sie waren ja auch gezwungen dazu, etwas an der Aufstellung zu verändern. Ein Çalhanoğlu und ein Akaydin waren beide gelb gesperrt. Özcan wurde auf die Bank gesetzt. Und Ayhan und Kökçü sind, glaube ich, reingekommen. Also, ja, es war am Ende eine Partie zwischen 2 Teams, die, glaube ich, auch das Turnier mit geprägt haben, ne? Von den Fans her und auch vom Fußball her. Gerade bei Österreich kam das aus jetzt natürlich durchaus überraschend, nachdem ja nicht wenige nach dieser Vorrunde gesagt haben, oh, passt mal darauf auf, die Österreicher, die könnten hier ein Außenseiter-Tipp sein auf den Titel. Jetzt ist es im Achtelfinale schon zu Ende. Ja, wie du schon richtig sagtest, es war der Keypoint, dass diese beiden Gegentore dann ausgerechnet auch noch bei Standards passieren. Unschöne Aktionen, die man vielleicht noch erwähnen muss. Der Jubel der Grauen Wölfe von Demirel beim Tor. Das ist eine rechtsextreme Organisation, die auch in Deutschland relativ groß ist. Die UEFA ermittelt da, glaube ich, ja auch schon aktuell. Dementsprechend, auch das werden wir im Blick behalten. Aber ja, die Autokorsos, die gehen wieder durch unsere Städte. Auch hier gestern Abend in Göttingen war wieder einiges los. Und beide Teams wären, glaube ich, eine Bereicherung für die nächste Runde auch gewesen.
Ja, absolut, absolut. Vielleicht auch, weil du es schon mal angesprochen hast mit dem Wolfsgruß. So. dazu sagte Demiral ja anschließend, wie ich gefeiert habe, hat etwas mit meiner türkischen Identität zu tun. Wir sind alle Türken. Ich bin sehr stolz darauf, Türke zu sein. Und das ist der Sinn dieser Geste. Und er hoffe, dass es noch mehr Gelegenheit gibt, diese Geste zu zeigen.
Also keine Einsicht.
Nein, natürlich nicht. Okay. Natürlich nicht. Und ich will nur mal eine Sache sagen, weil ja immer die schwachsinnigen Diskussionen aufkommen. Ja, Sport und Politik muss man trennen. Ich glaube, das ist der ultimative Beweis dafür, dass es nicht, dass diese Trennung erstmal so gar nicht funktioniert und dass übrigens die Sportler die politischen Dinge auch selber in den Sport hineintragen. Das muss man an der Stelle auch mal sagen. Und ich meine, es wurde schon ein albanischer Spieler wurde schon für 2 Spiele gesperrt wegen nationalistischen Dingen. Also er hat ja die Fans da animiert, da nationalistische Sachen mit ihm zu singen. Und hier in Deutschland ist es wohl so, dass die Gruppe wohl noch nicht verboten ist, der Wolfsgruß auch nicht, aber die Gruppe auf jeden Fall vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Aber zum Beispiel in Frankreich sind die auch schon verboten. Also ich vergleiche es mal gerne mal so, es wäre so, als würde ein deutscher Nationalspieler den Hitlergruß zeigen. Das muss man an der Stelle mal ganz klar so sagen. Auf der anderen Seite übrigens auch Österreicher, die Ausländer raus wieder gesungen haben. Was ich übrigens sehr lustig finde, weil hier in Deutschland sind die Österreicher die Ausländer, ne? Also muss man auch mal so sagen. Also in diesem Sinne würde ich sehr gerne Ausländer rausrufen, weil diese Leute wollen wir hier nicht auch noch in unserem Land haben. Von diesen Spinnern haben wir schon viel zu viele. Aber vielleicht reicht das auch jetzt in dem Sinn zu diesem politischen Monolog. Aber ich glaube, man kann es ja nicht einfach unter den Teppich kehren. So, und ich meine, wenn dann irgendwelche österreichischen Spinner da in den Spielen davor hier Plakat Defend Europe da aufhängen, wohlgemerkt ein Spruch der identitären Bewegung in Österreich, ne? Das ist nicht so mit, haha, oh, komm, lass uns unsere EU verteidigen, EU ist so toll und Europa ist so toll. Nein, hat einen ganz anderen Hintergrund. Den ich auch erst bei dieser EM gelernt habe, weil als ich das Plakat zum ersten Mal gelesen habe, dachte ich, okay, Defend Europe klingt jetzt gar nicht so schlimm. Aber ja, muss man vielleicht auf den zweiten Blick immer mal hingucken. Vielleicht aber trotzdem, Türkei, es ist überragend. Nach 2008 haben sie, glaube ich, wieder mal das Viertelfinale erreicht. Und dann würde ich mal sagen, wollen wir mal schnell noch einen Blick auf die Viertelfinals werfen und dann jetzt uns mal auf Tipps einlassen. Und zwar geht es natürlich los am Freitag in Stuttgart, Spanien gegen Deutschland. Ich sage, wir nehmen diese Euphorie mit und ich wehre mich dagegen, dass am Freitag diese überragende Reise vorbei ist. Und es ist mir scheißegal. Es ist mir so scheißegal, wie wir das hinkriegen, aber wir schlagen am Freitag diese Spanier. Irgendwie.
Ich wünsche es mir. Also mein Herz sagt und irgendwie, ja doch, und mein Bauch sagt auch irgendwie, ja, wir schaffen das schon irgendwie. Aber mein rationaler Gedanke im Kopf sagt mir, oh, aber wie?
Mit einem Eigentor. Wenn es ein Eigentor ist, meinetwegen, ist egal.
Ja, es wäre in Ordnung, es wäre in Ordnung. Ich weiß auch nicht, ob ich es mit dem Gewissen vereinbaren kann, bei Kicktipp gegen Deutschland zu tippen. Ja, aber ja, auf rationaler Ebene bin ich gerade bei Spanien. Glaube aber, es wird auf Kleinigkeiten ankommen. Ja. Das wird keine Partie, in der viele Tore fallen, glaube ich jedenfalls. Und im Zweifel ist es, und egal auf welcher Seite jetzt, so ein Eckball wie, ich weiß nicht, warum ich das gerade im Kopf habe, aber wie bei Deutschland-Spanien bei der WM 2010 im Halbfinale, wo Puyol das Ding kurz vor Schluss reinnickt. Also vielleicht ist es tatsächlich so eine Entscheidung, die diese Partie entscheiden wird. Und ich glaube, wir werden auf jeden Fall einen respektablen Auftritt der deutschen Nationalmannschaft sehen. Da gehe ich fest von aus.
Ja, das glaube ich tatsächlich auch. Und wie gesagt, nochmal der Aufruf, liebe Stuttgarter, bringt die Hütte zum Brennen und Beben. Portugal gegen Frankreich ist dann um 21 Uhr am Freitag. Also eigentlich müsstest du ja sagen, geiles Spiel so, Ronaldo gegen Mbappé. Ja. Der Vorteil ist, einer von beiden wird definitiv rausfliegen.
So ist es.
Aber ansonsten habe ich keine Peilung, ehrlicherweise. Ich glaube vielleicht eher an Frankreich, weil ich mir denke, also eigentlich qualitätsmäßig müssten sie mehr, aber ich freue mich auch ehrlicherweise nicht auf das Spiel.
Nee, ich auch nicht. Aber was denkst du, was für ein Ronaldo werden wir sehen? Also werden wir einen Ronaldo sehen, der jetzt gepackt ist von diesem Achtelfinale und nochmal richtig Hunger bekommen hat, bei seiner letzten Europameisterschaft jetzt nochmal um den Titel zu kämpfen? Oder also wie wird er auftreten?
Also ich glaube tatsächlich, also ja, wahrscheinlich war es nicht gut, dass er diesen Elfmeter verschossen hat, weil ich glaube, das hat ihn sehr nah, es kam ja sehr nah an ihn ran, natürlich auch, aber er hat dann gemerkt, okay, jetzt bin ich vielleicht auch, er hat sich ja nach seinem verwandelten Elfmeter im Elfmeterschießen auch bei den Fans entschuldigt und da hat er, glaube ich, gemerkt, okay, jetzt zählt wirklich alles, jede Kleinigkeit, auch von mir selber. So, und insofern glaube ich, dass er jetzt, oder befürchte ich, dass er jetzt umso mehr nochmal aufdrehen wird. Aber trotzdem glaube ich, es wird Frankreich irgendwie machen. Ich weiß aber nicht, warum. Bitte frag mich nicht
dir
nach Gründen oder Analysen oder sowas.
Ach, bei Tipps spielen Analysen am Ende sowieso keine Rolle. Das habe ich mittlerweile bei Kicktipp gelernt, dementsprechend. Ja, ich gehe auch eher in Richtung Frankreich, aber ich sag auch, dass es auf, ja, darauf ankommt, welchen Ronaldo wir sehen werden, weil das Spiel von Portugal ist einfach immer noch so unfassbar ausgelegt auf diesen Mann, auf diesen, wie alt ist er mittlerweile, 38-jährigen?
Ja,
Mann.
Mal, kommt hin.
Ja, und davon wird's, werde ich es abhängig machen. Ich sage aber auch, dass Frankreich am Ende irgendwie durch diese Partie kommt, wie auch immer.
Ein ähnliches Dilemma, England gegen Schweiz. Du würdest jetzt aus dem Bauch aus eigentlich England sagen, spielerisch spricht es aber eher für die Schweiz. Was machen wir ja da jetzt?
Ich sag ganz klar Schweiz. Alleine aus Gründen, weil ich diese englische Nationalmannschaft wirklich zu hassen gelernt habe in diesem Turnierverlauf, wünsche ich es, aber irgendwie auch Mitleid habe mit der Nationalmannschaft der Engländer, wünsche ich es ihnen, dass sie hoffentlich auch mal mit Ach und Krach hier gegen die Schweiz rausgehen. Wenn die Schweiz so mutigen Fußball spielen lässt, wie in diesem Achtelfinale, mache ich mir da ehrlicherweise gar keine Gedanken, weil, also wir haben jetzt ein Turnier gesehen, was schon 4 Spiele alt ist. England hätte schon die Möglichkeit gehabt, zumindest den ein oder anderen Funken an Fortschritt aufblitzen zu lassen. Der ist bisher nicht gekommen. Deswegen glaube ich auch nicht an einen Fortschritt in dieser Partie gegen die Schweiz, die schon gezeigt hat, was sie kann und die es England verdammt schwer machen wird.
Die Sache ist, du hast ja recht. Und ich denke ja genauso wie du. Und ich verstehe nicht, wieso ich immer noch... Ich werde mich durchsetzen. Ich werde mich durchringen und Gnade der Schweiz... Wenn das am Samstag in die Hose geht, ich werde bei Kicktipp, ich werde auch auf die Schweiz setzen. Also es muss, na gut, es muss eigentlich. Und dass die Engländer auf einmal anders spielen, ja, also warum? Warum sollte das so kommen? Es ist eigentlich logisch, aber ich befürchte auch, dass es anders sein kommen könnte. Niederlande gegen die Türkei, ich glaube, da wird die türkische Party dann, glaube ich, schon enden. Auch wenn die Niederländer vielleicht dann 50 Torschüsse brauchen, bis sie endlich treffen. Aber irgendwie werden sie es, glaube ich, hinkriegen.
Ja, da spricht auf jeden Fall gerade die Offensive der Niederlande dafür. Und weil ich eben die Fortschritte angesprochen habe, die man nach 4 Spielen auch mal sehen kann, bei der Niederlande hat man eben diesen Fortschritt von der Gruppenphase hin in das Achtelfinale spielerisch gesehen. Es war nur die Rumänen in Anführungszeichen, aber trotzdem, man hat die Partie dominiert und sie deutlich für sich entschieden. Und auch die individuelle Klasse in der Offensive, die jetzt schon gezeigt hat, dass auf sie mit ihnen zu rechnen ist. Ich gehe hier auch mit der Niederlande und die Türkei. Vielleicht wird es trotzdem einen Abschiedskorso, Autokorso geben. Da freue ich mich schon wieder auf das Hubkonzert hier draußen. Aber ja, sie werden hier rausgehen.
Na, Berlin kann sich auf jeden Fall wieder auf das Getanze von links nach rechts freuen. Der Holländer. Das ist schon immer geil, das auf jeden Fall zu sehen. Gut, dann haben wir alles besprochen, alles analysiert und alles getippt. Und dann werden wir uns nach dem Viertelfinale anschauen, was daraus so geworden ist und ob wir uns wieder über die Engländer aufregen und ob wir dann sehr weinend mit den Taschentüchern hier sitzen, weil es für Deutschland nicht geklappt hat. Ich wage es nicht auszusprechen. Aber wir werden auf jeden Fall darüber reden. Benni, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ich glaube, du bist ähnlich gespannt wie ich, wie ein Flitzebogen auf die anstehenden Spiele. Und vielleicht noch kurz der Hinweis, On the Pitch, der Sportpodcast, hört da auf jeden Fall rein. Ihr macht ja auch EM-Specials und natürlich auch die regulären Vollen. Es ist ja auch im Sport allgemein sehr viel los. Tour de France, Wimbledon, Olympia ist auch bald. Also es geht ja richtig ab.
Oh ja. Definitiv. Danke für die Einladung, David. Hat wieder großen Spaß gemacht und ja, wir hören uns, schätze ich mal, relativ schnell wieder.
Das glaube ich tatsächlich auch. Euch einen wunderschönen Abend, einen wunderschönen guten Morgen, je nachdem. Und dann sehen wir nach dem Viertelfinals wieder da. Bis dahin, eine schöne Zeit. Macht's gut. Viel Spaß beim Fußball.
Ciao.